Gibt es so etwas wie einen Kulturkampf von rechts, also eine mittel- oder langfristige Strategie von rechter Seite gegen die Kultur, wenn diese sich zum Beispiel für Vielfalt oder für Gleichberechtigung einsetzt? Dass es Aktionen von rechter Seite, zum Beispiel gegen Theaterhäuser oder andere Kultureinrichtungen gibt, das ist bekannt. Aber sind das Aktionen von Einzelnen oder ist es doch eine Art Kampagne? Der Theaterkritiker, Journalist und Autor Peter Laudenbach hat viele, fast unzählige Vorfälle in seinem Buch zusammengetragen. Volkstheater, der rechte Angriff auf die Kunstfreiheit, so heißt es. Was genau geschieht da eigentlich und worauf müssen wir uns eventuell einstellen, wenn zum Beispiel die AfD eventuell in Regierungsverantwortung kommen sollte? Die Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen, Brandenburg stehen bevor. Peter Laudenbach ist jetzt am Telefon und da wir uns schon lange kennen, duzen wir uns. Schönen guten Morgen, Peter, grüß dich.
Hallo Frank, schön dich zu hören.
Ja, erstmal nochmal ganz allgemein gefragt zu deinem Buch. Was für Aktionen sind das von rechter Seite gegen Kultureinrichtungen? Was geschieht da zum Beispiel?
Also was ich für das Buch gemacht habe, ich habe über einen Zeitraum von 5 Jahren relativ systematisch gesammelt Übergriffe auf Kultureinrichtungen. Und Übergriffe gibt es auf 2 Ebenen. Das eine ist quasi formal völlig legal und trotzdem ein Versuch, Theater und andere einzuschüchtern. Das sind relativ aggressive Anfragen und Parlamentsreden der AfD, die versuchen sozusagen einzelne Theater, meinetwegen das Maxim Gorki Theater, in Berlin zu diskreditieren und verlangen, dass sie weniger Geld kriegen sollen. Das ist zwar ihr gutes Recht als Oppositionspartei, aber es geschieht in einer Weise, die wirklich sehr aggressiv ist und eigentlich nur dazu dient, so Feindbilder zu bauen. Die andere Ebene ist härter und brutaler. Das sind Gewaltakte. Es sind Morddrohungen. Es gibt eine Zeit lang gab es relativ viele Morddrohungen gegen KünstlerInnen, gegen TheaterintendantInnen, aber es gab auch wirkliche Gewaltakte. In Bremen gab es einen Brandanschlag von Rechtsradikalen gegen ein linkes Jugendzentrum während einem laufenden Rockkonzert. Da hätten einfach Menschen sterben können. Das Gebäude ist komplett ausgebrannt und nach Ermittlung der Polizei waren das stadtbekannte junge Rechtsradikale. In Berlin zum Beispiel hat sich der Leiter des Friedrichstadtpalastes gegen die AfD ausgesprochen. Die Folge war, dass erst die AfD in den Kulturausschuss Anträge gestellt hat, dass das Theater weniger Geld bekommen soll. Und das war wie so eine Art Signal sozusagen an andere Akteure. Daraufhin hat dann das Theater Hunderte von Hassmails bekommen. Es gab Morddrohungen gegen den Intendanten. Und es gab eine Bombendrohung während einer laufenden Theatervorstellung. Das heißt, das Publikum musste das Theater verlassen, 20 Minuten auf der Straße warten, bis die Polizei den Saal wieder freigegeben hat. Das war in Berlin vor einigen Jahren.
Ja, unfassbar eigentlich, ja.
Und das geschieht natürlich nicht jeden Tag und auch nicht jede Woche, aber es geschieht die ganze Zeit.
Ja. Welche Konsequenzen gab es denn für diese Taten, wenn die Täter bekannt geworden sind? Gab es da überhaupt Konsequenzen?
Das ist eine Sache der Staatsanwaltschaft. Ich meine, Morddrohungen werden ja in der Regel anonym geschrieben. Das ist dann schwierig, dagegen vorzugehen. Aber eine sehr schöne Konsequenz war, das kann ich erzählen, die Situation im Friedrichstadtpalast. Der Intendant, dem das unglaublich unangenehm war, also die Zuschauer wollen einen schönen Abend haben und müssen dann sich mit sowas beschäftigen, der ist danach auf die Bühne, hat sich sehr entschuldigt, das tät ihm sehr leid. Und hat gesagt, ich glaube, ich bin schuld. Ich glaube, es liegt darin, dass ich mich gegen die AfD ausgesprochen habe. Und das gesamte Publikum dieses Theaters hat ihm applaudiert. Also auch das gibt es, ja, dass man sich wehrt dagegen, dass man sagt, nein, wir lassen uns davon nicht einschüchtern.
Also kann man sagen, dass es Reaktionen in der Öffentlichkeit gegeben hat, sowohl von den Bürgerschaften als auch dann, weiß ich nicht, von lokalen, regionalen Zeitungen oder lokale, regionale Politik?
Es gab vor allem Reaktionen der Kultureinrichtungen selber. Das fing alles ja schon vor Jahren an. Also 2018 haben sehr viele Theater gemerkt, wir haben ein Problem. Es gab auch Störungen von Theatervorstellungen am Deutschen Theater beispielsweise in Berlin und haben sich zusammengeschlossen, um einfach gemeinsam zu lernen, damit umzugehen, um sich zu vernetzen, um sich auch gegenseitig zu unterstützen. Das war die Initiative Die Vielen, die ist auch jetzt wieder aktiv geworden. Und das war, glaube ich, unglaublich wichtig, um zu lernen, wie man damit umgeht und um gemeinsam sich zu wehren dagegen. Die Haltung der Vielen war, wer einen von uns angreift, greift uns alle an. Und ich meine, ein großes Theater, ein Opernhaus kann sich wehren. Die haben auch dann notfalls Anwälte. Aber irgendein Kabarettist, dem vorgeworfen wird, er will was machen gegen die, was nicht korrekt sei, dass man dem sein Geld entziehen soll, das ist eine schwierigere Situation. Also da ist gegenseitige Hilfe wichtig. Und auch wichtig ist, dass die Kulturermittlungen natürlich Teil sozusagen der Zivilgesellschaft sind. Es gibt jetzt zum Beispiel in Thüringen eine sehr große Initiative, Weltoffenes Thüringen. Da sind Gewerkschaften dabei, da sind aber auch Unternehmen dabei, Kirchen, Hochschulen und natürlich auch Theater, Kultureinrichtungen. Und die sagen nicht einfach, wir sind gegen die AfD, die sagen, wir wollen ein weltoffenes Land sein, ein demokratisches Land. Und dieses Vernetzen von Kultureinrichtungen mit Zivilgesellschaft halte ich für was sehr Wichtiges.
Ja. Peter, kommen wir nochmal zu meiner Eingangsfrage. Sind das jetzt alles Einzelaktionen von Einzeltätern oder sind das koordinierte Aktionen? Also steckt da eine Strategie dahinter?
Also es gibt nicht irgendein Mastermind, was das koordiniert. Aber natürlich lernen die auch voneinander. Und natürlich ist es ein Einzelner im Zweifel, der irgendeine bescheuerte Morddrohung schreibt oder irgendeine Bombendrohung oder sowas. Aber wenn ich über einen Zeitraum von 5 Jahren, das war der Erhebungszeitraum, über 100 solche Vorfälle dokumentieren konnte und ich habe mit Sicherheit nicht alles erfahren, was es gab, und ich habe auch Fälle, von denen ich erfahren habe, wenn die Betroffenen es nicht wollten, natürlich nicht veröffentlicht. Das heißt, es gibt ein großes Dunkelfeld, aber trotzdem 100 Fälle in 5 Jahren, das ist mehr als einer im Monat. Da kann man nicht mehr von Einzelfällen sprechen, wenn das so massiv quasi auftritt.
Ja. Schauen wir mal auf die Gegenwart. Mit welchen Mitteln wird denn von politischen Vertretungen der rechten Kräfte jetzt schon, also zum Beispiel von der AfD, gegen Kultureinrichtungen vorgegangen? Was machen die da?
Naja, was natürlich immer beliebt ist, ist die Finanzierung in Frage zu stellen. Ich habe mir vor einigen Tagen für eine Recherche für die Süddeutsche Zeitung, für die ich arbeite, die Wahlprogramme angesehen der AfD für den Landtagswahlen in Thüringen, Brandenburg und Sachsen. Und es gibt da quasi ein Standardvorwurf, das Theater sei ideologisiert. Was es sein soll, wird nicht gesagt. Wahrscheinlich, weil Theater sich gegen Rechtsradikalismus gesprochen haben, sind sie in den Augen der AfD irgendwie ideologisch verdächtig. Es ist eine pauschale Unterstellung, ja, dass die Theater quasi zu links oder so seien oder nicht rechts genug. Und da kommt immer die Drohung, dass man ihnen das Geld entziehen soll. Das hat man auch sehr oft, dass irgendwelche Anträge gestellt werden, Theatern die Mittel zu kürzen. Diese Anträge werden natürlich abgelehnt von den anderen Fraktionen, die noch in der Mehrheit sind. Aber das Signal an die eigene Anhängerschaft der AfD ist sozusagen, dieses Theater verschwendet Geld. Ja, der Kulturbetrieb ist irgendwie dekadent und kostet Steuergeld. Und wenn das die ganze Zeit geschieht, und es geschieht die ganze Zeit in verschiedenen Städten, im ganzen Land eigentlich, entsteht eine Art Feindbildmarkierung. Ja? Die Theater sind halt die linken Geldverschwender. Und naja, das verändert schon die Stimmung natürlich.
Ja. Da ist ja von Möchtegern-Künstlern zum Beispiel die Rede, oder von Gesinnungstheater, oder Thomas Tilschneider, der AfD-Abgeordnete in Sachsen-Anhalt, der hat bei einer Rede in Magdeburg gesagt, dass der gesamte Kulturbetrieb eine Propagandamaschinerie des linksliberalen Establishments seit Zitat Ende. Also da wird
Tischner sagt das nicht irgendwo im Stammtisch oder beim AfD-Parteitag. Der sagt das in einer Parlamentsrede.
Genau.
Und er beendet seine Rede damit, dass diese Rede eine wörtlich Kriegserklärung an den Kulturbetrieb gewesen sei. Eine Kriegserklärung. Das sagt er im Parlament. Also das ist schon sehr deutlich.
Ja. Peter, du hast die Wahlprogramme angeguckt, hast du eben gesagt, für die bevorstehenden Landtagswahlen in Ostdeutschland. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass die AfD eventuell in Regierungsverantwortung kommen könnte, was würde da zum Beispiel auf Kultureinrichtungen aller Wahrscheinlichkeit nach zukommen? Womit müsste man da rechnen?
Naja, erstmal hat keine Landesregierung, auch keine der AfD, irgendein Recht, in Theaterspielpläne einzugreifen oder in die Programmgestaltung von Museen oder von Opernhäusern. Das macht jeweils die künstlerische Leitung. Das schützt die Häuser natürlich auch. Der entscheidende Hebel ist einmal das Geld. Und der zweite Hebel, der glaube ich auch massiv ist, ist so die öffentliche Stimmungsmache. Ich meine, die AfD hat in Thüringen, in Sachsen, eine Kampagne gefahren, sehr aggressiv, gegen die sehr renommierte Leiterin der staatlichen Museen. Ja. Die ist sicher aus anderen Gründen jetzt nach Berlin gewechselt oder wird wechseln nach Berlin. Aber natürlich macht das Leben nicht leichter, wenn eine Partei permanent einzelne Personen quasi in Angriff nimmt. Man muss auch gar nicht die Landtagswahlen abwarten. Es ist jetzt schon so, dass in vielen Städten im Osten die AfD im Gemeinderat, in Kommunen, in Städten relativ stark ist. Ja. Und so ein Theater oder so ein Museum weiß natürlich, jedes Jahr gibt es die Haushaltsberatungen. Ja. Und wenn dann ein Drittel der Leute im Stadtrat der Ansicht ist, dieses Theater, dieses Museum soll weniger Geld bekommen und vielleicht andere Parteien auch, wenn die Brandmauer eben nicht steht gegen rechts, überlegt sich so ein Theater vielleicht dreimal, ob man Projekte macht mit Geflüchteten oder über Queerness oder über Rechtsradikalismus. Das heißt, meine Befürchtung ist, dass jetzt schon dieses Wissen um die Aggression der AfD sozusagen die Einfluss hat, zumindest auf das kulturelle Angebot. Also man traut sich halt nicht immer, was zu machen gegen die Rechten, weil es Ärger geben kann. Mir sagte eine Dramaturgin einer kleineren Stadt im Osten war das, wir machen schon Projekte gegen Rechtsradikalismus, wir müssen uns aber jedes Mal genau überlegen, wie viel Ärger können wir uns leisten.
Und das darf es einfach nicht sein. Ja. Volkstheater, der rechte Angriff auf die Kunstfreiheit, so heißt das Buch von Peter Laudenbach, letztes Jahr erschienen im Wagenbach Verlag. Peter, ich danke dir für das Gespräch.
Ja, vielen Dank, Frank.
Tschüss.
Ciao.
Und gleich kann ich mit Shermin Langhoff sprechen, der Intendantin des Berliner Gorki-Theaters. Peter Laudenbach hat ja eben auch kurz über das Gorki gesprochen, als einem betroffenen Theaterhaus in dieser Kampagne gegen rechts. Das Gorki wird häufig von rechter Seite angegriffen. Und wenn ich gleich mit Shermin Langhoff spreche, dann würde ich sie auch fragen, wie sie die aktuelle Situation empfindet, wie das Gorki jetzt in die neue Saison startet. Also warum steht da ausgerechnet der Untertan, ja, nach dem Roman von Heinrich Mann, als erste Inszenierung auf dem Spielplan in der neuen Saison? Shermin Langhoff gleich zu Gast.